Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem kurzen Podcast zu den sozialen Aspekten von Corona. Das neuartige Coronavirus betrifft nicht alle sozialen Gruppen gleich, das wissen wir inzwischen. Am Anfang sah es so aus, als wäre es ein demokratisches Virus, aber mittlerweile hat sich herausgestellt, dass bestimmte soziale Gruppen häufiger und schwerer betroffen sind. Und über diese gesundheitliche Ungleichheit in der Pandemie möchte ich kurz sprechen und auch allgemein auf gesundheitliche Ungleichheit in Deutschland eingehen. Mein Name ist Nico Dagano. Ich bin Professor für medizinische Soziologie am Uniklinikum in Düsseldorf, forsche seit, 20 Jahren ungefähr zu sozialen Aspekten in der Medizin mit einem Fokus auf große Datensätze. Ich mache viele epidemiologische Studien und jetzt seit einigen Monaten eben auch Corona. Bevor ich zu gesundheitlichen Ungleichheiten im Kontext der aktuellen Pandemie rede, möchte ich kurz erläutern, was meint eigentlich gesundheitliche Ungleichheit. Das ist ein altbekanntes Phänomen, so kann man es glaube ich sagen, der Bevölkerungsgesundheit, dass Menschen, die über wenig Ressourcen verfügen, seien es Bildung, Geld, Prestige, haben mehr Krankheiten, haben diese Krankheiten früher und versterben auch früher. Ein Beispiel, eine Untersuchung von Thomas Lampert und Kollegen aus dem Robert-Koch-Institut, die haben die Lebenserwartung von Menschen in Abhängigkeit von ihrem Einkommen untersucht und haben gefunden, dass aktuell bei den Frauen die Lebenserwartung von armen Frauen ungefähr 4 Jahre kürzer ist als die von Frauen, die deutlich mehr verdienen. In dieser Studie hat man das dann in 5 Gruppen unterteilt und bei den Männern sind die Unterschiede noch ausgeprägter. Da sind es fast 9 Jahre, die zwischen reichen und armen Männern in Deutschland liegen in der Lebenserwartung und das sind aktuelle Daten. Das ist also das Hier und Jetzt. Und solche Ungleichheiten sehen wir eigentlich bei fast allen wichtigen Erkrankungen. Und zwar bei allen Erkrankungen in allen Altersstufen. Das sehen wir bei den Kindern, wenn man sich beispielsweise Sachen wie ADHS anschaut oder Depressionen bei Kindern, Entwicklungsstörungen, dann sind Kinder aus ärmeren Familien, aus sozial belasteten Familien häufiger betroffen. Das geht dann so weiter im Lebenslauf. Ja, später sind es dann die chronisch degenerativen Krankheiten, Herzinfarkte sind ungleich verteilt, Hypertonie, Schlaganfälle, Diabetes mellitus und so weiter und so weiter. Und am Ende führt das eben dann auch zu dieser kürzeren Lebenserwartung. Wie kommt das zustande? Das muss man natürlich eigentlich für jede einzelne Krankheit und für jede einzelne ökonomische, soziale Risikosituation neu bewerten. Aber ganz grob gesprochen hat es sich eingebürgert, 4 wichtige erklärende Pfade sich anzuschauen. Das erste sind ungleich verteilte Risikofaktoren und Ressourcen. Ein Risikofaktor ist ein Faktor, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie krank werden. Das ist beispielsweise Feinstaub auf der Straße oder eben im Fall von Corona, da komme ich ja gleich noch zu, eben Kontakt zu Infizierten. Und diese Risikofaktoren, die dann auf lange Sicht eben die Gesundheit negativ beeinflussen, hängen eben mit sozialen Faktoren zusammen. Ja, wie viel Geld haben Sie? Welche Wohngegend können Sie sich leisten? Welche Ausbildung haben Sie? Haben Sie einen Beruf, der risikoreich ist, weil Sie zum Beispiel nur un- und angelernt sind, dann erleben Sie mehr Risiken und das führt dann eben auch zu mehr Erkrankungen. Der zweite Weg ist das Verhalten. Das Gesundheitsverhalten unterscheidet sich stark zwischen den sozialen Gruppen unserer Gesellschaft. Faktoren wie Ernährung, Rauchen, mangelnde Bewegung treffen Menschen in unteren sozialen Lagen häufiger. Das hängt mit der Bildung zusammen, aber das hängt natürlich auch mit den Lebensumständen zusammen, die das Verhalten prägen. Ja, wie viel Geld haben Sie übrig, um sich gesund zu ernähren? Haben Sie genug Geld, um ein Fitnessstudio zu besuchen, etc. etc. Also die einzelnen Erklärungspfade sind auch miteinander verwoben. Ein weiterer Punkt ist das Versorgungssystem selber. Wenn man einmal erkrankt ist oder Symptome hat, nimmt man hoffentlich das Gesundheitssystem in Anspruch. Aber auch hier sehen wir eben Unterschiede. Relativ ausgeprägte Unterschiede, beispielsweise im Zusammenhang mit Armut. Ja, wenn Sie sehr, sehr wenig Geld haben, scheuen Sie vielleicht den Gang zur Ärztin, weil Sie die Folgekosten scheuen, Verschreibungen, Medikamentenzuzahlungen etc. Das ist ein Problem, das in Deutschland nicht so ausgeprägt ist wie in anderen Ländern. Denken Sie an die USA. Aber auch hier kommt das vor. Und der vierte wichtige Erklärungspfad, ja, warum sehen wir so ausgeprägte gesundheitliche Ungleichheiten? Das ist dann die sogenannte Abwärtsdrift. Ja, das ist dann, bisher hatten wir eher den Weg, so platt gesagt, Armut macht krank, weil sie mehr Risiken erleben. Der andere Weg ist, Krankheit macht arm. Wenn sie krank sind, kann es sein, dass sie ihren Job verlieren und dann eben wenig verdienen. Also es gibt auch den Weg runter, so dass sie irgendwann so eine Art Teufelskreis haben, ja, mehr Belastungen, dann kommen die ersten Krankheiten dazu, dann verlieren sie ihren Job und so weiter und so baut sich das dann auf im Lebenslauf. Deswegen hat man eigentlich auch relativ früh, als das losging mit der Corona-Pandemie, Februar, März diesen Jahres, genauer drauf geschaut, was soziale Ungleichheiten angeht. Denn auch bei Infektionskrankheiten ist es so, dass das Risiko, sich zu infizieren, ja etwas mit ihrer sozialen Lage zu tun hat. Was arbeiten Sie? Können Sie sich leisten, zu Hause zu bleiben? Wohnen Sie in beengten Wohnverhältnissen? Und deswegen war es relativ früh schon so weit, dass man sich die Unterschiede angeguckt hat. Und jetzt bin ich eben in der Pandemie angelangt und möchte hier nochmal erläutern, was wir derzeit wissen und wie die Zusammenhänge auch erklärt werden könnten. Ich beginne aber erstmal mit der Beschreibung. Sehen wir soziale Ungleichheit im Zusammenhang mit Covid-19? Die Antwort ist nach den Studien, die wir bislang vorliegen haben, ja. Die ersten Berichte kamen aus New York, wird vielleicht die eine oder andere von Ihnen auch verfolgt haben. Das ging dann auch durch die Presse, dass in ärmeren Stadtteilen in New York die Infektionszahlen bis zu dreimal höher waren als in reicheren Stadtteilen. Das ist erstmal eine sehr grobe Beschreibung, weil es eben Daten für ganze Stadtteile zusammenfasst. Das sind jetzt keine einzelnen Individuen mit spezifischen Risiken, aber das waren so die ersten Indizien. Und mittlerweile haben wir aus den USA und aus Spanien und aus Großbritannien auch große Studien analysiert, die Kolleginnen und Kollegen, die das dann publiziert haben und berichten eben, dass Menschen mit geringer Bildung, mit geringem Einkommen, mit prekären Jobs ein höheres Risiko haben, A, sich zu infizieren, B, wenn sie sich infizieren, verläuft die Krankheit schwerer, das heißt, sie müssen häufiger ins Krankenhaus und auch die Mortalität war in manchen dieser Studien, also Mortalität, Sterblichkeit an Covid-19, eben eine Sache ihrer sozialen Position. Für Deutschland gab es lange keine Daten. Wir haben dann im Juni zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus der AOK eine Analyse der Krankenhausstatistiken durchgeführt und konnten dort ca. 1,3 Millionen Versicherte betrachten für den Zeitraum vom Januar bis zum Juni diesen Jahres und haben uns angeschaut, gibt es auch in Deutschland Ungleichheiten und unser Indikator für Armut war eben der Bezug von Arbeitslosengeld 1 oder von Arbeitslosengeld 2, also ALG 2, Langzeitarbeitslose. Und die Studienergebnisse waren relativ klar. Das heißt, Menschen, die arbeitslos sind, hatten ein höheres Risiko, mit einer Covid-19-Diagnose in einem Krankenhaus behandelt zu werden. Was man nicht sieht an diesen Daten, sind Infektionsrisiken. Also wir haben nur die Leute gesehen, die auch im Krankenhaus gelandet sind. Also schwerere Verläufe, aber hier relativ eindeutig soziale Ungleichheit eben auch gesehen. Ebenfalls erhöht, vielleicht ganz interessant, waren auch die Risiken von sogenannten Ergänzern. Das sind Menschen, die sehr wenig Geld verdienen und deren Lohn dann aufgestockt werden muss. Also Niedriglöhner, wenn man den Begriff verwenden möchte. Und das Ganze immer im Vergleich zu Normalbeschäftigten. Das sind erste Indizien. So eine Studie erklärt natürlich bei weitem nicht alles und es sind viele Fragen offen. Aber was man doch zunehmend festhalten kann, ist, dass wir auch in der Pandemie eben soziale Ungleichheiten sehen. Warum das so ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt kaum sagen, denn um das zu analysieren, bräuchte man wirklich Studien, die ins Detail gehen, die uns die verschiedenen Wege erläutern, die dann dazu führen, dass Menschen in einer bestimmten sozialen Position sich eher infizieren, eher im Krankenhaus landen, eher versterben. Im Moment greifen wir daher noch auf Modelle zurück, die in anderen Pandemien entwickelt wurden, beispielsweise H1N1, Schweinegrippe. Da gab es einige Studien dazu und auch bei diesen früheren Pandemien war es fast immer so, dass es eine soziale Ungleichheit gab, ganz klar. Und es gibt ein paar ganz gute Modelle von Quinn und Kumar zum Beispiel, das finde ich sehr gut. Die sagen, es gibt eigentlich drei Wege. Punkt 1 ist, deine soziale Position hat was damit zu tun, ob du ein Infektionsrisiko hast. Beispielsweise, du hast wenig Geld, wohnst in beengten Wohnverhältnissen mit vielen anderen Menschen, steigt dein Risiko, dich zu infizieren. Oder du hast einen prekären Job und kannst es dir gar nicht leisten, zu Hause im Homeoffice zu bleiben. Und deswegen müssen sie dann auch in pandemischen Zeiten raus. Und das erhöht natürlich das Risiko. Der zweite Aspekt ist, wie reagieren Sie, wenn Sie sich einmal infiziert haben? Man nennt das Suszeptibilität, also ich will Sie nicht mit Fachbegriffen zuschmeißen. Das ist sozusagen, wie empfänglich sind Sie und wie gravierend verläuft die Erkrankung? Und hier gibt es einen wichtigen Aspekt, nämlich die Vorerkrankung. Bei Covid-19 ist es ja beispielsweise so, dass Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Krankheiten den Verlauf der Infektion deutlich schlimmer machen. Und wie Sie eben am Anfang gehört haben, sind genau diese Krankheiten ja bereits sozial ungleich verteilt. Das heißt, arbeitslose, arme Menschen haben häufiger diese Vorerkrankungen. Und das könnte dann dazu beitragen, dass wir sie eben in den Krankenhausdaten dann auch häufiger sehen. Und der dritte Weg ist das Versorgungssystem. In Ländern wie den USA, wo viele Menschen gar keine Gesundheitsversorgung haben, das ist für sie natürlich schwierig, wenn sie nicht versichert sind, überhaupt ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. In Gesundheitssystemen wie dem deutschen, die deutlich gerechter aufgebaut sind, kann es natürlich auch Probleme geben. Wir sehen ungleiche Inanspruchnahme von Tests beispielsweise. Also auch über diesen Weg können dann diese Ungleichheiten entstehen. Was jetzt letztlich zutrifft, können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Es wird geforscht und diese Studien sind nicht einfach durchzuführen. Es gibt natürlich einzelne Indizien. Ja, also auch wieder aus New York, da hat man gesehen, in welchen Stadtteilen die Leute besonders beengt leben. Das sind auch die Stadtteile, wo die Leute in der Pandemie nicht aufs Land fliegen konnten. Andere Studien haben auch direkt die Vorerkrankungen untersucht und es deutet sich an, dass die geschilderten Wege, die man aus anderen Pandemien kennt, auch hier eine Rolle spielen. Aber dazu später mehr. Ein letzter Aspekt, und dann bin ich auch am Ende, sind die indirekten Folgen. Bisher habe ich nur über die Pandemie an sich gesprochen. Also infizieren Sie sich mit Covid, wie verläuft die Erkrankung dann? Es gibt aber noch andere Aspekte, auch noch andere gesundheitliche Aspekte, nämlich zum Beispiel psychische Belastung durch Quarantäne und soziale Isolation oder dass Menschen sich nicht mehr trauen, zum Arzt zu gehen, weil sie befürchten, sich dort zu infizieren. Also auch diese indirekten Folgen sind im Übrigen sozial ungleich verteilt. Ja, je enger Ihre Wohnung ist, desto beengter die Verhältnisse, desto ungemütlicher wird das Homeschooling und desto ungemütlicher wird die Quarantäne. Und hinzu kommt, dass wir jetzt auch schon sehen, dass sich die sozialen Ungleichheiten, die ja am Beginn des Ganzen stehen, sich verschärfen. Beispielsweise sind im Homeschooling gerade die Kinder abgehangen worden, die zu Hause eben keine tollen Ressourcen hatten, die vielleicht überhaupt gar keinen Computer hatten und im Unterricht gar nicht folgen konnten. Das sind eben oft Kinder aus ärmeren Familien und Familien, die in Langzeitarbeitslosigkeit sind. Und hier könnten sich Ungleichheiten verschärfen. Und das hat natürlich nicht nur Einflüsse auf die Corona-Situation, sondern eben auch auf die spätere Gesundheit dann, beispielsweise dieser Kinder. Also der Aspekt der sozialen Ungleichheit in der Pandemie ist definitiv ein wichtiger Aspekt. Und ich habe jetzt nur über Deutschland geredet. Wenn man jetzt richtig arme Länder betrachtet, dann potenziert sich das Problem nochmal. Insofern, jetzt komme ich zum Schluss und zum Fazit, ist zumindest unsere Meinung derzeit, dass wir unbedingt darauf reagieren müssen, wirtschafts-, sozial- und arbeitsmarktpolitisch, und gerade die sozialen Gruppen schützen müssen, die besonders von der Pandemie betroffen sind, und dass es eine gute Gelegenheit wäre, alte Forderungen umzusetzen, nämlich die Reduktion gesundheitlicher Ungleichheit ganz oben auf die politische Agenda zu setzen und Ansätze der WHO umzusetzen, die sagt, wir brauchen Gesundheit in allen Politikfeldern, überall, bei der Schulpolitik, überall muss Gesundheit mitgedacht werden, und überall muss darauf geachtet werden, dass wir als Gesellschaft die Gruppen schützen, die es besonders schwer haben. Das war's von meiner Seite. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und bis dann, ciao.